Ihr geliebten Gottes, wie kostbar ist die Gemeinschaft, die wir miteinander haben dürfen. Kostbar und wertvoll, denn es ist Gemeinschaft unter Gottes Wort. Aber das bedeutet, unter Gottes Wort, da werden wir später auch noch drauf eingehen. Jetzt will ich aber erstmal Grüße ausrichten von Werner und Elisabeth Scheffen. Die wissen, dass wir hier sind und haben extra angerufen und die Grüße aufgetragen.
Dankeschön.
Dann muss ich noch ein paar Sachen sagen. Es wurde mir aufgetragen von manchen Jugendlichen, es möge nicht zu lange werden. Habe ich gesagt, das kann ich nicht versprechen. Aber wenn es länger als eine Stunde dauert, dann bringe ich einen Eimer Süßigkeiten mit. Der steht da. Allerdings müsst ihr auch aufpassen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich werde euch wieder was fragen. Und dann habe ich noch eine Sache. Ihr müsst ein bisschen entschuldigen, dass ich so leger hier erscheine. Aber ich habe mich heute so schön hingelegt, dass mir jetzt die Rippen so wehtun, dass ich mir gar nicht die Schuhe binden kann. Also habe ich hier so Schlappen. Da müsst ihr mit leben. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon so unbesonnen bin, dann müsst ihr das ausbaden und etwas lernen, dass ihr besonnen seid. Das Thema für heute Abend und auch für morgen früh. Jetzt könnt ihr auf die Uhr gucken, jetzt geht die Stunde los. Das Thema für heute Abend und morgen früh, über das wir gemeinsam nachdenken wollen, du hast gesagt, ist Frucht und Werk oder auch Werk und Frucht. Die Reihenfolge soll da jetzt keine Rolle spielen. Es sind auf jeden Fall Stichworte, die wir so einzeln gar nicht betrachten können. Wir müssen einige Gedanken vorausstellen, die uns an das Thema herleiten und die uns dann zum richtigen Verständnis hinführen. Ein Handwerker fängt ja auch nicht einfach an zu arbeiten und überlegt erst hinterher, was es werden soll. Also lesen wir auch zwei Verse aus dem Galaterbrief. Den einen muss ich nicht mehr lesen, das hast du gerade gemacht, wo es heißt, dass wir aus Gesetzeswerken nicht gerechtfertigt werden, sondern allein aus dem Glauben Christi. Und der zweite Vers ist der bekannte Vers aus Galater 5, wo es von der Frucht des Geistes die Rede ist. Da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe und Freude, Friede, Geduld, Milde, Gutheit, Treue, Sanftmut und Selbstzucht. Das steht erst im 5. Kapitel von Galater und fängt dann zudem auch noch mit einem Aber an. Das heißt, der Apostel Paulus hielt es für wichtig, einiges davor zu sagen, bis er denn die Frucht des Geistes ansprechen konnte. Und was davor das Thema des Galaterbriefs war, das wissen wir nur zu gut. Es ist doch der Brief von der Freiheit, dass wir frei sind vom Gesetz. Das war der erste gelesene Vers, gerechtfertigt aus Gnade und nicht aus Werken des Gesetzes. Gnade derart, dass Christus uns in seinem Glauben rechtfertigt und uns seinen Glauben schenkt. Das Halten des Gesetzes ist für uns weder Aufgabe noch Bestimmung noch Ziel. Frei vom Gesetz. Halten wir uns das mal vor Augen. Der Christus wählt sich selbst und ganz direkt eine Auswahl aus den Nationen heraus und macht sie zu Gliedern seines Leibes. Und diese Nationenauswahl muss gar keine jüdischen Bündniszeichen annehmen. Keine Beschneidung, kein Gesetz. Er befreit uns nicht vom Gesetz, denn da waren wir gar nie drunter, wir aus den Nationen. Er hält uns frei davon. Er hält uns frei vom Gesetz, dass wir bloß nicht in Versuchung geraten, diesen Weg, der für uns gar nicht bestimmt ist, einzuschlagen. Und diese Freiheit vom Gesetz und von der Beschneidung ist mehr als die Frage, darf ich das oder soll ich das andere lieber lassen? Es ist vielmehr der Aufruf, alles eigene sein zu lassen, wahr zu werden, in Liebe alles in den Christus hinein zum Wachsen zu bringen. Und hier haben wir es schon. Wahr werden und dann wachsen. Und wenn etwas wächst, dann bringt es Frucht. Frucht bringen setzt also das Wahrwerden voraus. Wir haben die Tage ja gehört, was Wahrheit bedeutet. Nämlich, Wahrheit ist die Wirklichkeit, die Welt Gottes. Wer also wahr wird, wird eins mit der Wirklichkeit Gottes, taucht ein in die Wirklichkeit Gottes, ist wesenhaft teilhaftig der Wirklichkeit Gottes, ist hineingezeugt in das Leben und die Wirklichkeit Gottes. Wer nur das Gesetz hält, der kann sich der Wirklichkeit Gottes ähnlich verhalten, aber es bleibt äußerlich und ist kein neues Gotteswesen. Es geht um echte Freiheit und Wahrheit, echtes Wahrwerden. Es geht um Leben und Gerechtigkeit und alles das kann das Gesetz nicht vollbringen. Es macht nicht frei, bewirkt keine Gerechtigkeit, zeugt nicht ins Leben hinein. Und deshalb kämpft der Paulus so. Ihr habt den Galaterbrief schon alle zigmal gelesen. Da seht ihr, wie der kämpft um diese Freiheit vom Gesetz, auf dass wir eben frei werden vom alten Menschen, frei werden von Äußerlichkeiten, frei werden von allem, was nicht wahr ist. Und dieses Evangelium, das macht frei. Es befreit uns aus dem Leib des Todes, es befreit uns aus dem Gefängnis der Sünde, es befreit uns aus der Hoffnungslosigkeit. Der alte Mensch kann und darf und muss ans Kreuz und in den Tod, damit der neue Mensch, der gezeugt ist, auferstehen kann. Und damit der erneuerte Geist die Seele eines jeden erkauft und die Seele vom Geist geführt wird. Es ist die Befreiung vom alten Ich zum neuen Ich. Und was ist das? Christus in mir. Das ist Freiheit. Loslassen von sich selbst, loslassen von der Welt und dafür gebunden sein an Christus. Er macht uns frei von Gesetz, eigenen Werken und jedem Versuch der Selbstrechtfertigung und jedem eigenen Beitrag zur Erlösung. Dazu ist Christus Jesus unser Leben. Er ist der Urheber und Vollender. Er ist der alles Erfüllende und alles Wirkende. Das Lossagen von Gesetz und Beschneidung ist ein Hinwenden zur Wahrheit und Freiheit, die in Christus Jesus sind. Ein vollumfängliches und allgenügsames Annehmen seiner Gerechtigkeit und Rechtfertigung. Deshalb dürfen wir in unserem Leben alles auf den Prüfstand stellen, ob sich da wohl was findet, was wir aus Liebe zu ihm, aus Ehrfurcht vor ihm und aus Dankbarkeit zu ihm wohl lassen können. Und wenn wir frei sind vom Gesetz, woran sollen wir uns denn dann noch halten? Was gibt uns denn dann Ordnung und Struktur? Damit meint Gott doch nicht laissez-faire, sondern er stellt uns mit dieser Freiheit in eine ganz große Verantwortung. Denn Freiheit ohne das Gebundensein an Christus ist nur eine andere Art der Sklaverei der Sünde. Und die Sünde gebiert den Tod. Und Tod bedeutet getrennt sein von Gott. Und wer getrennt ist von Gott, kann keine Geistesfrucht oder göttliche Frucht bringen. So einfach ist das. So klar zeigt uns die Bibel auf, wie wir Frucht bringen und welche Frucht wir bringen. Denn aus dem Gleichnis vom Sämann wissen wir, es gibt gute und schlechte Frucht. Beides wächst. Der gute Same kommt zur Ausreife und der böse auch. Beides bringt Frucht. An den Früchten ist beides zu erkennen. Und wir wissen, dass eine Zeit kommt und wer weiß wie bald, und die Vorläufer erleben wir schon, dass etliche vom Glauben abfallen werden. Da heißt es in 1. Timotheus, der bekannte Vers, der Geist sagt ausdrücklich, 1. Timotheus 4, Vers 2, der Geist sagt ausdrücklich, dass in den nachmaligen Fristen etliche vom Glauben abfallen werden. Warum? Weil sie auf irreführende Geister und Lehren der Dämonen Acht haben. Und solche haben durch Heuchelei und Lügenwort das eigene Gewissen wie mit einem Brenneisen verschärft. Schiffbruch im Glauben erleiden, weil das Gewissen nicht reingehalten wurde, weil den eigenen Wünschen, den eigenen Begierden freier Lauf gelassen wurde, ohne die Zügel des Geistes. Und hier setzt unsere Verantwortung jetzt an. Gott hat uns in die Verantwortung der Freiheit der Söhne Gottes hineingestellt, dass wir unsere Herzen prüfen und bewahren, dass wir ihm unser erneuertes Herz zurückschenken und heute, so wir seine Stimme hören, unsere Herzen nicht verhärten. Dass wir nicht mehr unserer eigenen Selbstverwirklichung und unserem eigenen Willen hinterherlaufen, sondern den Christus in uns tun zu lassen, was er will. Unser Leben als Konsequenz dem Christus geben, der uns in sein Leben hineingezeugt hat. Unsere Verantwortung besteht nur aus zwei Buchstaben. Ja, einfach Ja sagen zu seinen Wegen, Ja zu seinem Plan, Ja zu seinem Wort und ihm in allem gehorsam sein. Ihm nachfolgen, ihm nachzueifern, ihn anzuschauen und uns verändern zu lassen hinein in sein Bild. Und gerade der Galaterbrief zeigt ja auf, was geschieht, wenn wir dieser Verantwortung gerecht werden dürfen, nämlich dann dürfen und werden wir gute Frucht bringen, Frucht des Geistes, und werden in den guten Werken wandeln, die Gott für uns bereitet hat. Dabei kommt es ganz wesentlich auch auf unser Herz drauf an. Von diesem aus sind die Ausgänge des Lebens. Und Gott sei Dank, er schenkt uns ein neues Herz. Er erneuert unser Herz. Er erneuert unseren Denksinn, zeugt uns in neues Leben. Das ist kein Optimieren des Alten, sondern siehe, ich mache alles neu. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und welche Frucht und was für Werke dann aus diesem Neuen entstehen, das wollen wir eben nun anfangen zu betrachten. Es kann nur ein Anfang sein. Und jeder darf dann diesen Anfang zu Hause oder wo auch immer weiterdenken. Werke und Frucht gehören in Gottes Wort eng zusammen. Es gibt Unterschiede, na klar, kommen wir noch drauf. Aber gehört eng zusammen. So wird Israel schon nach der Wüstenwanderung verheißen, steht in 5. Mose 30, Vers 9. Und Yahweh, dein Gott, wird dir Überfluss geben bei allem Werke deiner Hand, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Landes zur Wohlfahrt, denn Yahweh wird sich wieder über dich freuen zum Guten, so wie er sich über deine Väter gefreut hat. Und auch Paulus ermahnt uns, Kolosser 1, Vers 10, würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werke Frucht bringt. Und er warnt davor, Epheser 5, Vers 11, habet nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Wir sehen, Werke und Frucht, da ist eine Wechselbeziehung. Oder anders ausgedrückt, aus dem Werk entsteht Frucht, kann Frucht entstehen oder auch fruchtlos bleiben, wenn es ein Werk der Finsternis ist. Dennoch sollten wir unterscheiden zwischen Frucht und Werk. Werk ist etwas Gemachtes, etwas Geschaffenes. Frucht ist etwas, was gezeugt ist, was gewachsen ist. In dem einen sehen wir, dass aktive Werke sind, was wir aktiv tun. Und die Frucht aus unserer Sicht ist passiv. Frucht wird uns zuteil, wird uns geschenkt. Werke sind sichtbar. Wir können doch draußen auf dem Feld sehen, wenn der Landmann am Feld arbeitet und hören seinen Traktor oder was auch immer da hat. Aber die Frucht, die wächst und reift im Verborgenen, wir können das Ergebnis sehen. Aber das Wachsen der Frucht oder das Aufkeimen des Samens in der Erde geschieht im Verborgenen. Und was ist die Vorbedingung, dass etwas wachsen kann und Frucht bringen kann? Eben, dass einer ein Werk tut und einen Samen in die Erde legt. Und dieser Same muss es sich gefallen lassen, nach seinem äußeren Bestand zu verschwinden und zu sterben. Und dann wird der darin verborgene neue Lebenskeim wachsen und vordringen. Und dieser verborgene neue Lebenskeim, das ist Christus in uns hineingelegt, gezeugt durch den Heiligen Geist. Das Werk ist die Arbeit, das Bearbeiten des Ackers, das Hegen und Pflegen der Pflanze, das Säen des Samens, die Folge der Arbeit und des Werkes. Das ist dann das Keimen und Wachsen. Selbstverständlich, aber das wäre zu viel, wenn wir da auch noch drauf eingehen. Es braucht auch den richtigen Standort. Es braucht auch die richtige Lage. Es gibt Pflanzen, die allermeisten, die brauchen Licht und Schatten zum Wachsen. Es gibt in der Natur sogar Pflanzen, die brauchen nur Schatten zum Wachsen. Aber wie gesagt, das lassen wir. Die Folge der Arbeit und des Werkes ist das Keimen und Wachsen. Und die letzte Folge des Wachstums ist die Frucht. Und so bekommt der Vers aus Philipper 1, Vers 6 eine ganz neue Bedeutung. Da heißt es, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Und die Vollendung des Werkes ist letztendlich die Frucht. Er sorgt für die Frucht. Er wirkt die Frucht. Er ist tatsächlich der Urheber und Vollender. Wie eng Frucht und Werk zusammengehören, sehen wir auch, wenn wir uns die Definition von Werk einmal ansehen. Werke sind all das, was getan wird. Das griechische Wort ist Ergon, kennen wir von Ergonomie. Das kann man auch als Arbeit übersetzen. Werk oder Arbeit können wir sozusagen gleichsetzen. Arbeit ist ja auch eine Tat, das, was getan wird. Werke, Arbeiten, Taten, gehört alles zusammen. Und Arbeit, das haben wir, und jetzt kommt ihr dran, in der Schule gelernt. Das habt ihr bestimmt gelernt in der Schule. Wer kann mir definieren, Physikunterricht, vermutlich 6. Klasse, was ist Arbeit? Zeit anhalten bitte, das geht nicht auf meine Karte. Was ist Arbeit? Bitte? Leistung durch Zeit ist richtig, aber das wollen wir gar nicht wissen, weil wir wollen uns ja nicht von oben nach unten, sondern von unten nach unten bewegen. Weil Leistung ist ja Arbeit mal Zeit. Also ist Leistung durch Zeit an. Kraft
auf Strecke.
Bitte?
Auf Strecke.
Kraft auf Strecke. Einfacher gesagt, Arbeit ist Kraft mal Weg. Jetzt aufpassen. Arbeit ist Kraft mal Weg. Wie zutreffend das ist, auch für die biblischen Werke. Es ist die Kraft, die auf unserem Weg wirkt. Daran wird direkt deutlich, was sind gute Werke und was nicht. Agieren wir aus unserer Kraft, aus unserem Vermögen während unseres Lebensweges, dann sind es keine guten Werke. Agieren wir aus der Kraft Gottes heraus, dann sind es gute Werke. Seine Kraft ist auf unserem Lebensweg wirksam. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Oder die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und es ist nicht nur Kraft, nicht nur Macht und Stärke Gottes damit gemeint, sondern auch die Gesinnung des Christus. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sagt Paulus den Römern 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn diese Gesinnung, das kennen wir aus Philipper 2, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war. Zusammengefasst in dem Vers, den wir hier fast alle Tage gelesen haben, 2. Timotheus 1, Vers 7, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Jetzt müsst ihr was lernen. Erstes Mal Frage. Was ist Arbeit? Kraft, Mann. Wessen Kraft? Gottes Kraft. Wessen Gesinnung? Richtig. Und wie heißt der Vers, den ich gerade gelesen habe? Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich könnte aufschlagen, 2. Timotheus 1, Vers 7. Wie sehr es bei den Werken auf unseren Herrn Jesus ankommt, das sehen wir, wenn wir uns einen ganz großen Widerspruch in der Bibel ansehen. Ist ja schon Quatsch. Widerspruch ist nicht richtig. Gibt keinen Widerspruch in der Bibel. Die Bibel widerspricht sich an keiner Stelle, niemals. Wenn wir einen Widerspruch feststellen, dann liegt es an unserem begrenzten Verständnis. Und wir tun gut daran, es im Glauben anzunehmen und einfach genauso stehen zu lassen, wie es geschrieben steht. Jetzt also der vermeintliche Widerspruch. Es gibt nicht nur Paulus, es gibt auch Jakobus. Der Jakobus sagt ganz eindeutig, Glaube ohne Werke ist tot. Jakobus 2, Vers 17, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er nicht Werke veranlasst, ist er in sich selbst tot. Tot, er sagt nicht vergeblich oder nicht so gut, sondern stellt es direkt auf so eine Stufe, es geht um Leben und Tod. Und der Paulus sagt, denn Römer 3, Vers 28 zum Beispiel, wenn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Ja, und nun? Jetzt steht beides da. Und wenn wir fragen, was ist richtig, ist die Antwort auch klar. Beides ist richtig, ist doch Gottes Wort, steht auch da. Aber diesen Widerspruch für uns aufzuheben, dazu bedarf es keiner großen Anstrengung. Die Erklärung steht fast dabei. Und dieser Erklärung einmal nachzugehen, ist bedeutsam. Bedeutsam, weil sich dadurch auch das Fruchtbringen klarer darstellt. Und zum anderen, weil es um nicht weniger als die Ehre Gottes in unserem Leben geht. Und außerdem, ihr jungen Leute, stellt euch einmal vor, euch sagt jemand, guckt mal, was da für Widersprüche in der Bibel stehen. Dann müsst ihr doch wissen, wie ihr antworten könnt. Oder könnt ihr mir schon erklären? Ah. Wenn nicht, dann sehen wir uns das kurz an. An wen schreibt Paulus? Wir hatten ja gerade einen Vers aus Römer. Also an wen schreibt Paulus den Römerbrief? Römer 1, Vers 7. Er schreibt allen berufenen Heiligen und Geliebten Gottes, die in Rom sind, und damit sind die Erwählten aus den Nationen gemeint. Und über wen schreibt Paulus? Steht auch da, Römer 1, Vers 3. Er schreibt über den lebendigen Sohn Gottes, Jesus Christus, unseren Herrn, der uns berufen hat und der erwiesen ist, schon wieder, in der Kraft der Auferstehung. Im Gegensatz dazu, an wen schreibt der Jakobus? Jakobus 1, Vers 1. Er schreibt den 12 Stämmen. Und worüber schreibt Jakobus? Über die Situation und das Verhalten der 12 Stämme in der Zerstreuung, solange sie also zerstreut sind. Nach der Sammlung gilt was anderes. Ich denke, das sind Unterschiede zwischen Paulus und Jakobus, die wir in der Auslegung und Anwendung des Wortes Gottes durchaus beachten sollen. Aber das ist ja noch nicht alles. Jakobus und Paulus beziehen sich und verdeutlichen ihre Aussage mit Verweis auf Abraham. Wenn irgendwelche Häuser gebaut werden, wie hieß das Haus? Abrahams Haus oder was in Abu Dhabi? Wenn man alle Buchstaben in einer Suppe zusammenmixt, was kann da rauskommen? Wir müssen das schon unterscheiden, selbst wenn sich jede Religion von den dreien auf Abraham beziehen kann. Also, wir gucken mal. Jakobus sagt, 2 Vers 20, willst du aber wissen, o eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak seinen Sohn auf dem Altar opferte? Du siehst, dass der Glaube zu seinen Werken mitwirkte und dass der Glaube durch die Werke vollendet wurde. Und die Schrift ward erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Jetzt lesen wir, was Paulus sagt, Römer 4, Vers 9. Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Wie wurde er ihm zugerechnet? Als er in der Beschneidung oder davor war. Nicht in der Beschneidung, sondern in der Vorhaut. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er in der Vorhaut war. Damit er Vater aller wäre, die in der Vorhaut glauben, damit auch ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet würde. Und Vater der Beschneidung nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch deren, die in den Fußstapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er in der Vorhaut war. Denn nicht durch Gesetz wurde dem Abraham oder seinem Samen die Verheißung, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Und wie war das damals bei dem Abraham? Da heißt es 1. Mose 15, Vers 4, siehe, das Wort Jahwes geschah zu ihm also. Nicht dieser, gemeint war der Knecht Eliezer, wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgehen wird, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blick in den Himmel, zähl die Sterne, wenn du kannst. Und er sprach zu ihm, also wird dein Same sein. Und er, der Abraham, hier noch ohne Haar, Abraham glaubte Yahweh und im nächsten Moment steht da, also steht nicht im nächsten Moment, aber der Satz geht weiter, glaubt Yahweh und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Und danach, dann kommt das Zeichen des Bundes, wobei Gott alleine durch die Opfergasse ging, während er auf Abraham einen tiefen Schlaf hat fallen lassen. Obwohl sich beide auf Abraham beziehen, sind es wesentliche Unterschiede in den Abraham-Situationen. Als Abraham die Verheißung des Sohnes bekam, war er unbeschnitten, ohne Gesetz und noch ohne Haar in seinem Namen. Und dieser Verheißung glaubte er. Und das rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit. Im Moment des Glaubens wurde es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Kein Gedanke an Werke. Keine Möglichkeit, ein Werk des Glaubens zu leisten. So schnell rechnete Gott es ihm schon zur Gerechtigkeit an. Ein paar Jahre später war es anders. Da machte Gott mit Abraham den Bund der Beschneidung und nannte ihn hinfort nicht mehr Abraham, sondern Abraham. Da kommt das Haar dazu. Bei diesem Bündnis schlief der Abraham nicht. Er war beteiligt und musste was tun. Nämlich ein Werk. Das Werk der Beschneidung. Die Beschneidung ist ein Symbol fürs Gesetz, welches dann später am Sinai sichtbar wurde. In dieser Situation unter Beschneidung, unter Gesetz, musste sich Abraham dann bewähren. Es wurde von ihm gefordert, seinen Sohn der Verheißung zu opfern. Wer fordert diese Tat, dieses sichtbare Werk? Es heißt dann, 1. Mose 22, es geschah nach diesem Ding, dass Gott den Abraham versuchte. Und er sprach zu ihm, Abraham. Der sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn das selbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich gesagt werde. Schon wieder ein Widerspruch. Hier steht, dass Gott den Abraham versuchte. Der Jakobus hat an einer anderen Stelle geschrieben, Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und selbst versucht Gott niemand. Und nun? Wir behalten den Abraham im Hinterkopf. und schieben das jetzt schnell dazwischen. Kommen auf den Abraham zurück. In 1. Könige 22, können wir lesen, ist ein ganz besonderes Kapitel. Wir nennen es Einblick in eine himmlische Ratsversammlung. Die Geschichte drumherum kennst du vielleicht, da war der böse König Ahab und der fragt den Propheten Micha um Rat und dieser antwortet ihm dann. Ich lese ein paar Verse, nicht viel, 1. Könige 22, Vers 19. Ich sah, und deswegen sagen wir Einblick in die himmlische Ratsversammlung, ich sah Jahweh auf seinem Thron sitzen und alles Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und Jahweh sprach, wer will Ahab bereden, dass er hinaufziehe zu Ramoth Gilead und dort falle? Und der eine sprach so, und der andere sprach so. Und da trat ein Geist hervor, stellt sich vor Jahweh und sprach, ich will ihn bereden. Jahweh sprach zu ihm, wodurch? Und der sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein in dem Munde aller seiner Propheten. Ähnlichkeiten mit der heutigen Zeit sind rein zufällig. Und er, Jahweh, sprach, du wirst ihn bereden und wirst es auch ausrichten. Gehe aus und tue also. Und nun siehe, Jahweh hat einen Lügengeist in den Mund all deiner Propheten gelegt und Jahweh hat Böses über dich geredet. Bei diesem Einblick in diese himmlische Ratsversammlung erkennen wir, es gibt Rechte und Linke im Himmel. Und die dürfen zu Wort kommen. Denken wir nun hier. Da war Satan, der mit Gott redete und die Erlaubnis erhielt, Hiob zu klagen, aber nur in dem von Gott abgegrenzten und gestatteten Bereich. Und hier sehen wir hatten es auch schon gesagt, die Tage, dass Gott die Gelegenheit der Begegnung im Himmel nicht dazu nutzt, seine Widersacher zu beseitigen, sondern viel besser. Er nutzt sie für seine Zwecke. Er lässt sie seinen Ratschluss umsetzen. Hier ist es ein Lügengeist, der Ahab und die Propheten Ahabs betörte und irreführte. Und wir sehen, was von Gottes Ratschluss genehmigt wird, dafür übernimmt Gott die Verantwortung auf sich selbst. Obwohl es der Lügengeist ist, der die Menschen betört, identifiziert sich Gott mit diesem Vorhaben, sodass Micha sagt, Jahweh hat den Lügengeist in den Mund der Propheten gelegt. Obwohl es doch der Lügengeist selber war, der die Lüge in den Mund gelegt hat. Kommen wir zurück zum Abraham und der Opferung Isaaks. Hier sagt Gottes Wort ebenfalls, dass Gott es war, der Abraham versuchte. Aber wenn wir weiterlesen, dann erkennen wir, dass es nicht Gott selber war, sondern der Engel des Herrn. Und wie wir bei der Ratsversammlung gerade gelernt haben, ist es völlig richtig und rechtens, wenn Gott das, was er selbst beschlossen hat oder selbst genehmigt hat, es auch in seine Verantwortung übernimmt, als ob er es selbst getan hätte, obwohl es ein anderer ausführt. Woher wissen wir, dass nicht Gott selbst war, der Abraham versuchte? Einfach lesen, da steht's da. Vers 11, 1. Mose 22, Vers 11. Und Abraham streckte seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu opfern. Und was geschah? Wer rief?
Ein Engel.
Da rief der Engel Jahwes vom Himmel zu und sprach, Abraham. Der sprach, hier bin ich. Und der sprach wieder, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben, tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Es war also der Engel des Herrn, der diese Prüfung, dieses Werk gefordert hat. Warum sollte Gott auch eine Prüfung fordern? Er kennt uns doch längst. Er kennt doch unsere Herzen von Ferne. Er erforscht uns und weiß, wie wir es meinen. Er sieht nicht bloß, was vor Augen ist. Er sieht das Herz an. Denn er kann als Einziger hineinsehen. Einblick in unser Herz hat nur er, können keine Menschen, können keine Engel, kann kein Widerwirker, nur der Vater und der Sohn kennen das Innerste unseres Herzens. Und so schließt sich der Kreis. Es sind Engel, Boten Gottes, die Werke sehen wollen, die nach Werken urteilen. Aber wir, die herausgerufene Gemeinde aus den Nationen, wir haben es doch nicht in erster Linie mit Engeln zu tun, sondern mit dem lebendigen Sohn Gottes selbst. Wir sind der Leib des Christus. Er ist unser Haupt. Aber Israel, solange die Hochzeit des Lamms nicht gewesen ist, hat es viel mehr mit Engeln zu tun. Sehen wir am Gesetz vom Sinai, sehen es bei den Schnittern und der Ernte, sehen es bei den Gerichten in der Offenbarung. Und deswegen gilt bei dem, was Jakobus den 12 Stämmen in der Zerstreuung sagt. 12 Stämme in Zerstreuung, ist doch ganz klar. Der Empfänger ist festgelegt, die 12 Stämme, ganz Israel. Und die Zeit ist auch festgelegt, solange sie in der Zerstreuung sind. Im tausendjährigen Reich herrschen wieder andere Zustände, gibt es andere Verhaltensweisen. Für die Zeit in der Zerstreuung, sagt in Jakobus, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung fallet. Und für die Zeit des Millenniums, sagt es im Vater Unser, führe uns nicht in Versuchung. Unterschiedliche Zeiten, unterschiedliches, was gilt. Deswegen gilt bei dem, was Jakobus den 12 Stämmen für die jetzige Zeit sagt, etwas anderes, als es für die Jetztzeit der herausgerufenen Gemeinde gilt. Für Israel gilt, der Glaube muss sich in Werken bewähren. Für die Gemeinde gilt, der Glaube rettet, der Glaube rechtfertigt, ohne irgendein Werk. Aber beides hat seine Berechtigung. Beides ist wahr. Beides existiert nebeneinander. Das eine gehört zu dem, das andere zu dem. Das ist ein Unterschied. Und hier geht es um Leben und Tod. Jakobus macht das deutlich. Glaube ohne Werke ist tot. Umso mehr wird uns unsere Auserwählung groß. Für uns gilt aus dem Tod heraus gerettet. Durch den Glauben, ohne Werke, ohne unser Zutun, ohne Gesetz, allein durch die Gnade Gottes. Erkennen wir daran, wie wichtig es ist, dass wir die Werke richtig einordnen? Wollen wir Gott die Ehre nehmen und uns was anheften, was wir weder verdient noch gewirkt haben? Bloß nicht. Für uns gilt Römer 5, gerechtfertigt nun aus Glauben. Dürfen wir mit Gott Frieden haben durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch im Glauben den Zugang in diese Gnade erhalten haben, in der wir stehen, sodass wir uns in Erwartung der Herrlichkeit Gottes rühmen mögen. Und die Erwartung lässt nicht zustanden werden, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den uns gegebenen Heiligen Geist. Gerechtfertigt aus dem Glauben Jesu. Ist etwa der Glaube Jesu ohne unsere Werke tot? Unmöglich. Gerechtfertigt aus dem Glauben Jesu dürfen wir mit Gott Frieden haben. Ganz ohne Werke. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus in Römer 1, Vers 16. Denn es ist eine Gotteskraft, schon wieder Kraft, Gotteskraft zur Rettung für jeden Glaubenden, den Juden zuerst wie auch den Griechen, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin enthüllt, aus Glauben für Glauben, so wie es geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Römer 3, 22. Nun aber hat sich getrennt vom Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart. Eine Gerechtigkeit Gottes aber durch den Glauben Jesu Christi, die für alle ist und auf alle Glaubenden kommt. 3 Verse weiter. Umsonst gerechtfertigt in seiner Gnade, durch die Freilösung, die in Christus Jesus ist, den Gott sich als Sühnung, als Sühnedeckel vorsetzte, durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Was schlussfolgern wir daraus? Dass Werke unerheblich sind? Aufpassen. Wir wollen auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Zur Rettung können unsere Werke nichts beitragen. Nichts. Aber so oft ist in der Bibel von Arbeit, vom Werk, vom Tun, vom Dienen die Rede. Unsere Werke haben eine große Bedeutung. Aber welche? Sehen wir uns einige Stellen aus den Sprüchen an. Warte, bevor wir das tun, erst noch mal in Erinnerung. Wie war die Definition von Arbeit? Kraft mal Weg. Nicht unsere Kraft, sondern Gottes Kraft. Nicht unsere Gesinnung, sondern die Gesinnung Jesu Christi. Wie hieß der Vers, den ihr lernen müsst, weil da von Besonnenheit die Rede so nicht unbesonnen war? Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wie schön. Und wenn Gott schon so gnädig ist, den Weg, den wir im Leben gehen dürfen, für diese Arbeit in Betracht zu sehen, wenn er also mit uns und durch uns arbeitet, wirkt, wirksam ist, dann kann nur das Werk ein gutes und Gott wohlgefälliges sein, wenn es eben in seiner Kraft und in seiner Gesinnung geschieht. Der natürliche Mensch kann Gott nicht gefallen. Alles, was unserem alten Wesen entstammt, kann Gott nicht gefallen. Alles, was aus unserer eigenen Kraft stammt, kann Gott nicht gefallen. Woran hat denn Gott gefallen? Hat es doch selber gesagt. Das ist mein lieber Sohn. An dem habe ich Wohlgefallen. Gott hat Wohlgefallen an dem Sohn seiner Liebe, an dem Sohn seiner Lust und nicht nur am Sohn, sondern auch an den Söhnen. Epheser 1, Vers 4. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesum Christum für sich selbst. Nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in welchem wir die Freilösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in den Christus, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Deshalb können wir unsere Rettung nicht erwirken, sondern auswirken. Daher, schreibt Paulus den Philippern, meine Geliebten, gleich wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, wirket eure Rettung aus mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Das ist Gottes Wohlgefallen. Wenn er in uns wirkt, dann wandeln und handeln wir würdig und Gott wohlgefällig, wenn er in uns wirkt. Kolosser 1, Vers 10. Um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Dieses Werk bringt Frucht. Aber langsam, das war zu schnell. Wenn Frucht entstehen soll, muss zuvor gearbeitet werden, macht uns jeder Ackerbauer davor. Die Arbeit ist Kraft mal weg. Welche Kraft? Wie heißt der Vers? Einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Sehr gut. Kraft, die auf dem Weg unseres Lebens wirksam wird. Ist unsere eigene, unsere natürliche, seelische, fleischliche, von alten Menschen, gibt es nicht Gottes Wohlgefallen. Geht nicht. Dann sind es keine guten Werke, die Frucht bringen. Wirkt aber Christus in uns, wirkt seine Kraft in uns, dann entsteht daraus ein Werk, eine Arbeit zu Gottes Ehre, zu Gottes Freude und nach seinem Wohlgefallen. Und er sagt selber, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollendet. Und was das für eine Kraft ist, können wir nachlesen im ersten Gemeindegebet bei Paulus. Da spricht er, Vers 1, Vers 19, von der überschwänglichen Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. So das gilt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und es gilt auch, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Ja, wir waren dabei festzustellen, dass eigene Werke nichts beitragen zur Rettung. Geschieht allein durch Gott, den Vater und Jesus Christus, unseren Herrn. Es ist lauter Liebe und Gnade. Dennoch haben Werke, unsere Arbeit im Glauben eine hohe Bedeutung. Denn wenn seine Kraft in uns wirkt, dann ist es ja zu seinem Wohlgefallen. Und dazu wollten wir uns noch einige Verse aus den Sprüchen ansehen. Machen wir das jetzt. Sprüche 16, Vers 4. Jahweh hat alles zu seiner Absicht ins Dasein gerufen. Jahweh, der heilig Seiende, der sich niemals verändernde Gott, hat alles, was existiert, ins Dasein gerufen. Ohne ihn ist nichts geworden. Und alles das dient dazu, dass er seine Absicht, sein Ziel erreicht. Exakt zu der Aussage aus den Sprüchen gibt es die Bestätigung in dem Psalmen. Hattest du, glaube ich, auch gesagt, lieber Wolf, oder wer war es? Psalm 119, Vers 91, das All dient dir, ist die Bestätigung. Gott hat alles zu einem bestimmten Zweck ins Dasein gerufen und tatsächlich, das ganze All, alle Dinge, alles dient ihm. Auch wenn es in der Welt so aussieht, als ob sich die wenigsten um ihn kümmern, sie dienen alles ihm. So, wie wir es eben in der himmlischen Ratsversammlung gesehen haben. Oder wie war es bei Josefs Brüdern? Die haben doch mit ihrer Schandtat letztlich Gott gedient. Was gilt uns direkt? Ganz bekannter Vers. Wir wissen, dass Gott denen, die Gott lieben, alle Dinge, alles zum Besten zusammenwirkt. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wie viele Dinge dienen uns zum Guten oder wirken zu unserem Besten zusammen?
Alle.
Das ganze All, welches ja Gott dient, das lässt er auch uns zum Besten dienen. Erkennen wir, welche Allmacht dahinter steckt? Sehen wir, welche Absicht dahinter liegt? Wenn wir die Absicht nicht wissen, lesen wir sie nach. Jeremia 29, Vers 11. Ich weiß, ja, die Gedanken, die ich über euch denke, spricht Jahwe. Gedanken des Friedens, nicht zum Unglück. Um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Oder im Gebet Nehemias, Nehemia 9, Vers 6, steht auf. Preist Jahwe, euren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, steht hier. Und man preise deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Du bist der da ist, Jahwe, du allein. Du hast die Himmel gemacht, der Himmel, Himmel. Und all ihr Heer, die Erde, alles, was drauf ist, die Meere, alles, was drin ist. Und du machst dies alles lebendig und das Heer des Himmels betet dich an. Ja, wahrhaftig. Er macht lebendig. Das ist seine Absicht. Er zeugt hinein ins Gottesleben. Er wirkt Leben und Liebe und Frieden und Freude und alle und alles dient ihm. Und damit das auch so funktioniert? Greift er in unser Tun ein, in unser Handeln, in unsere Arbeit, in unsere Werke? Und jetzt endlich bleiben wir mal bei den Versen aus den Sprüchen. Sind 6 Stellen. Einen haben wir schon gelesen, jetzt sind 7. Einen haben wir gelesen, jetzt kommen 6. Sprüche 4, Vers 23. Das müsst ihr euch bitte merken. Behüte dein Herz. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Sprüche 16, Vers 1. Die Entwürfe des Herzens sind des Menschen, aber die Antwort der Zunge kommt von Jahwe. Sprüche 16, Vers 9. Das geht zu schnell. Also, Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber Jahwe lenkt seine Schritte. Sprüche 16, Vers 33. Der Mensch wirft das los, aber alle Entscheidung kommt von Jahwe. Sprüche 20, Vers 24. Des Mannes bestimmt auch der Zerfahren. Schritte hängen ab von Jahwe. Sprüche 19, Vers 21. Viele Gedanken sind in dem Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss Jahwes, der kommt zustande. Wir halten einen Moment inne, erinnern uns an die himmlische Ratsversammlung. Da kamen Anträge von rechts und links. Und nur das, was Gott genehmigt hat, kam zur Ausführung. Und was er genehmigt hatte, dafür übernahm er so sehr die Verantwortung, dass die Bibel mit Recht sagen kann, Gott hat das getan, obwohl es durch jemand anders ausgeführt wurde. Und die gelesenen Verse gerade aus dem Buch der Sprüche bestätigen das. Hier kommen die Anträge jetzt nicht mal von links und mal von rechts. Hier ist es das Herz des Menschen. Gott greift ein. Die Beschlüsse unseres Herzens bleiben Beschlüsse unseres Herzens. Aber was letztendlich davon ausgeführt wird, das bestimmt oder das genehmigt Gott selbst. Die Entwürfe des Herzens sind des Menschen. Aber die Antwort der Zunge kommt von Jahwe, haben wir gelesen. Was wir sagen, ob wir was sagen oder ob wir schweigen, die Antwort der Zunge kommt von Jahwe. Er übernimmt die Verantwortung für das, was aus uns rauskommt, für unsere Worte. Für das, was in unserem Herzen beschlossen wird. Diese Verantwortung ist bei uns. Was nach draußen dringt, das überlässt Gott nicht unserer Willkür, nicht dem Zufall, sondern das bestimmt und genehmigt er selbst. Und warum? Weil alles zu seiner Absicht geschehen muss. Weil alles und das Ganze all ihm dienen muss. Das betrifft nicht nur unsere Worte, betrifft auch unseren Weg. Haben wir gelesen. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber Jahwe lenkt seine Schritte. Auch hier greift Gott ein, lässt uns nur die Wege gehen, die wir gehen dürfen, die wir gehen sollen. Die Wege, die seinem Ratschluss dienen und entsprechen, können auch Umwege sein, können auch schwere Wege sein. Der Mensch wirft das los, haben wir gelesen, aber die Entscheidung kommt von Jahwe. Wir denken, dass wir frei entscheiden, dass wir einen freien Willen haben, dass wir rational und emotional unabhängig sind, dass ich nicht lache. Wir haben einen eigenen Willen, aber ganz bestimmt keinen freien Willen. Denken wir nur an den Lügengeist, dem Ahab Glauben schenkte. Denken wir an unsere Zeit, wo die Menschen der Lüge glauben, weil sie die Wahrheit nicht annehmen wollen. Denken wir an die Manipulation durch Politik oder Medien, Wissenschaft, die uns total beeinflusst und ganz offensichtlich auch unsere Gedanken leitet. Denken wir an das, was an Verführung noch alles vorhergesagt ist. Aber Gott soll es nicht möglich sein, auf uns Einfluss zu nehmen. Viele Gedanken sind in dem Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss Jahwes, er kommt zustande. Wir haben gesehen, unser Weg wird von Gott gelenkt. Unsere Worte werden von Gott entschieden. Unsere Taten werden von Gott bestimmt. Und das gilt nicht nur für uns, das gilt für alle. Er übernimmt für alles, was nach außen dringt, was nach außen sichtbar wird, die Verantwortung, damit ihm das All dient. Und damit er uns alles, was uns widerfährt, also auch das, was uns von anderen widerfährt, bei denen Gott genauso eingreift, damit das alles zu unserem Besten zusammenwirkt. So ist Gott. Wunderbar, allmächtig, allweise, allwissend, alles bewirkend. Ah ja, das gilt natürlich auch dann, wenn wir mit der Tat eines anderen nicht einverstanden sind oder mit seinen Worten. Wenn es nach außen dringt, wenn es sichtbar wird, ist es von Gott genehmigt. Auch dann, wenn es uns nicht gefällt, wenn wir es anders wünschen oder wenn es uns wehtut. Was kam in den allen gelesenen Versen noch vor? Das Herz des Menschen. Unser Herz. Da liegt unsere Verantwortung. Und auch hier im Innersten, im Herzen, überlässt Gott uns nicht uns selbst. Der Psalmist sagt, schaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Und die Bestätigung Gottes folgt, Hesekiel 36, Vers 26, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Hier wird Gott zum Vater, indem er neues Leben zeugt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn also jemand in Christo ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Und schon wieder ist er der Handelnde, der Wirkende, der Lebensspendende. Merken wir, wie groß er ist und wie klein wir selber? Das alles ist aber kein Selbstläufer, kein Automatismus, kein Knopfdruck. Gott handelt nicht an unserem Willen oder unserem Herzen vorbei, sondern er bezieht unser Herz mit ein in den Ratschluss seines Wohlgefallens, indem wir im Herzen, im Inneren Ja sagen und gehorsam sind. Die Bekehrung hin zu Gott, die stammt nicht aus uns selbst. Gottes Werk und Wirken ist das in uns. Aber das nachträgliche Ja sagen, das können und dürfen und sollen wir tun. Das kann nur die Seele, die vom Geist erkauft und geführt wird und unter der Zucht des Geistes steht. Das ist unsere Aufgabe und Verantwortung. Nicht mehr und nicht weniger. Dem Wort Gottes, dem Wort der Wahrheit gehorsam sein. Das ist unsere Aufgabe und Verantwortung. Gehorsam sein. Das Wort bedeutet unten hören. Hypakoe. Hypo bedeutet unten oder unter. Akoe kennen wir von Akustik, hören. Unten hören. Sich unter das Gehörte stellen. Das ist Gehorsam. Ich sagte doch am Anfang, wie kostbar und wertvoll ist es, wenn die Gemeinde unter Gottes Wort zusammenkommt. Und wenn ich mich wo drunter stelle, was ist dann über mir? Ja, das, wo ich mich drunter gestellt habe. In dem Fall, das Wort Gottes ist über mir, das, was ich höre. Gehorsam dem Wort sein bedeutet, ich gebe dem Wort Gottes und damit Gott selbst den höheren Rang. Nicht wie ich will, wie du willst. Nicht meine Gedanken, sondern seine Gedanken. Ich lasse den Christus in mir wirksam werden. Ich lasse den, der in mir wohnt, das tun, was er will. Das ist Gehorsam. Die Rangordnung wird geändert. Ich stehe unten, Gottes Wort, das Wort der Wahrheit, Gott selbst steht oben. Das ist keine erzwungene Unterwerfung, sondern das ist freiwillige Selbstunterordnung. Aus lauter Liebe achte ich ihn höher als mich selbst. Und wenn das so ist, dass ich mich einfach unter das Wort stelle und es in der Rangordnung höher achte, dann erübrigt sich auch jede Diskussion. Was Gott ein Gräuel nennt, bleibt ein Gräuel. Können wir wünschen und anders denken, wie wir wollen. Was die Bibel Sünde nennt, bleibt auch so. Es gibt gar keine Diskussion. Und dieses Untenhören, dieses Unterordnen, diesen Gehorsam, das sehe ich auch in unseren Werken. Denn wenn es unsere Werke sind, ihr seid wieder gefragt. Arbeit, Was ist Arbeit?
Kraftmalen.
Sehr gut. Leistung, Kraft. Richtig. Wie heißt der Vers? Sehr gut. Sehr gut. Wenn es also aus unserer Kraft gewirkt wird, ist es nicht zu seinem Wohlgefallen. Wenn wir aber ihn in uns, an uns, mit uns wirken lassen, dann ist es zu seinem Wohlgefallen. Das ist ja eben Gehorsam. Hören, was Gott sagt und in seiner Kraft dementsprechend handeln und wandeln. Paulus sagt dazu, Vers 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf das wir in ihm wandeln sollen. Aha. Unser Auftrag ist nicht, Werke aus uns heraus zu tun, sondern in den Werken wandeln, die Gott bereits bereitet hat. Das ist im Gehorsam sein. Hier kommt noch ein Aspekt. Wir haben gerade zweimal von Werk in dem Text gelesen, sind unterschiedliche. Erstens stand da, wir sind sein Werk. Zweitens, wir wandeln in Werken. Im Deutschen ist kein Unterschied. Im Griechischen sehr wohl. Wir haben schon gesagt, das Werk, was wir betrachten, heißt Ergon. Der zweite Begriff, der hier vorkam, das ist ein anderes Wort. Poiema heißt das. Bedeutet Gebilde oder Kunstwerk. Wir sind also sein Gebilde, sein Kunstwerk. Der Begriff kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Einmal hier, einmal Römer 1, Vers 20. Beides Mal wird es nur gebraucht für das, was Gott selbst kunstvoll gebildet hat. Die Werke, von denen wir sprechen, wo Gott mit uns, an uns, durch uns tätig ist, dazu sagt die Bibel eben Ergon. Und diese Ergon-Werke, die gibt es erst seit Grundlegung der Welt. Da müssen wir hellhörig werden. Diese Ergon-Werke gibt es erst seit Grundlegung der Welt. Steht Hebräer 4, Vers 3. Die Werke, Ergon, von dass die Werke von Grundlegung der Welt an geworden waren. Warum ist das bedeutsam? Überlegen wir doch mal, ob Werke zu unserer Rettung notwendig sind, Werke, die erst nach dem entstanden sind, erst seit Grundlegung der Welt existieren, können die Bedingung sein zu dem, was Gott davor, vor Grundlegung der Welt schon auserwählt hat in sich selbst? Kann doch nicht. Können wir ausschließen, dass Werke für uns zum Leben, zum Heil, zur Rettung für uns notwendig sind. Unsere Erwählung war doch zuvor. Die Zeichen stehen gut für euch. Wir müssen nämlich, jetzt haben wir es gerade gesagt, mit der Erwählung kurz darauf eingehen. Kleiner Zug. Ist aber wichtig fürs Verständnis vom Thema zu Frucht und Werken. In Römer 9 steht ein Vers, der aufzeigt, dass Gottes Erwählung nichts mit unseren Werken oder unserem Verhalten zu tun hat. Heißt da, Römer 9, Vers 10, als Rebekka schwanger war, ein bisschen weiter, und die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, auf das der Vorsatz Gottes nach Auswahl bestände, nicht aus Werken, sondern aus dem Beruf nimmt, wurde dann zu ihr gesagt, die Größere wird dem Kleineren dienen. Wir haben schon gelesen, ich wiederhole es in dem Zusammenhang aber nochmal. Jahweh hat alles zu seiner Absicht ins Dasein gerufen. Und die Bestätigung, das All dient dir. Er hat also eine Absicht, auch mit der Erwähnung, hat einen Plan. Er bringt es also auch zur Ausführung, indem ihm das All dient. Somit brauchen wir gar keinen Grund zu kennen und zu wissen. Es darf uns genügen, erstens an seiner Gnade. Zweitens, er hat eine Absicht, Zweck, Ziel. Drittens, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Alles für ihn. Bei der Erwählung Abrahams wird überhaupt kein Grund genannt. Gott muss sich nicht rechtfertigen. Er sagt nur, blickt auf Abraham und Sarah, den ich rief, den einen Und ich segnete ihn und mehrte ihn. Warum Gott ausgerechnet den Abraham erwähnte, rief und segnete und keinen anderen, entspricht dem Vorsatz Gottes. Es braucht keine Erklärung, es braucht keine Rechtfertigung. Gott ist der Souverän und er bekräftigt das nochmal in Jesaja 43. Ich wirke, wer kann das wenden? Jesaja 43, Vers 13. Wir dürfen drei Sachen daraus schlussfolgern. Erstens, alle Werke und Taten sind erst nach der Auserwählung entstanden. Können Sie also unsere Erwählung rückgängig machen oder unwirksam machen? Nein, können Sie nicht. Gott wirkt. Wer kann das wenden? Sünde, Schuld oder unser Verhalten ändern an der Erwählung nichts. Schließlich rechnet Gott, rechnet die Liebe das Böse gar nicht zu. Zweitens, Gott wählt aus, um seinen Willen an den Auserwählten auszuführen. Gott hat dich und mich und uns auserwählt, um seinen Willen an dir, mit dir und durch dich auszuführen. Wir leben also nicht mehr für uns selber. Wir verwirklichen nicht mehr uns selber, sondern wir leben für ihn. Das bedeutet Gehorsam. Sein Wort, sein Willen über unser Leben zu stellen und drunter bleiben. Und schließlich drittens, wenn Gott eine Auswahl trifft, dann ist das nur eine Auswahl. Für nicht alle, nicht die Gesamtheit. Was also für die Auswahl gilt, gilt eben für die wenigen, für die paar. Nicht, dass Gott die wenigen genügen, aber ihm genügen die wenigen, um sein Ziel an allen zu verwirklichen. Gott trifft eine Auswahl, um an diesen seine Gnade zur Schau zu stellen. Und er kommt mit dieser Auswahl zurecht. Er bringt diese Auswahl zurecht. Er zeugt diese Auswahl hinein in sein Gottesleben. Und derart, wie Gott es bewirkt, dass wir sein werden, dass er uns zu sich zieht und wir ihm folgen, dass er uns erkauft und wir ihm gehören und gehören wollen, dass er also mit uns zu seinem Ziel kommt. Genauso, und das ist die Garantie, dass er sein Ziel auch mit allen anderen erreicht. Steht da. Lesen wir heute nicht, lesen wir morgen. Jetzt noch einmal aufpassen, bitte. Oder eine Weile noch mal aufpassen. Dass Werke nichts zu unserer Rettung beitragen, haben wir anhand der Schrift dargestellt und nachgewiesen. Es ist wichtig, denn es geht um die Ehre Gottes. Wem gebührt die Ehre, das Lob, der Dank für dieses Gnadengeschenk der Rettung, für das völlige Heil in Christus? Nur dem einen, unserem Gott und Vater, durch Jesus Christus, unseren Herrn und Haupt. Diese Tatsache macht uns auch frei. Wir müssen nicht in Zwänge geraten, als ob zur Rettung oder Rechtfertigung noch was fehlen würde, dass wir etwas beitragen müssten. Nee. Wir sind ganz frei. Wir sind gerettet. Wir sind gerechtfertigt. Ohne unseren Beitrag, ohne unser Zutun. Gott allein die Ehre. Jetzt lesen wir einen Vers aus Hebräer und einen aus Epheser. Hebräer 13, 21. Der Gott des Friedens aber vollende euch in jedem guten Werk, um seinen Willen zu tun, in euch schaffend, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. Epheser 4, Vers 12. Zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Jetzt haben wir uns gerade so schön frei gemacht von den Werken und dann das. Vollendung in jedem guten Werk. Wie passt das zusammen? Ganz einfach. Haben wir doch schon wiederholt gesagt, mit den Werken und der Arbeit. Wisst ihr noch, was Arbeit bedeutet? Ja. Sehr gut. Wessen Kraft?
Gottes.
Ja. Und der Vers dazu?
Vers 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Brotkraftigkeit gegeben, sondern
einen
Geist der
Liebe. Ach, nur noch. Gute Werke sind die, wo Gottes Kraft auf unserem Lebensweg geht, wo Gott an uns, mit uns und durch uns wirkt. Und im Zusammenhang mit der Erwählung wird es noch deutlicher. Die Auswahl ist doch nicht um ihrer selbst willen erwählt, sondern durch die Auswahl sollen die vielen, die nicht zur Auswahl gehören, gesegnet und gerettet werden. Das ist Mühe der Liebe, das ist die Arbeit im Glauben, das sind gute Werke, die erbracht werden müssen. Nicht für uns, sondern für andere und letztendlich zur Ehre und zur Freude Gottes. Starb Jesus für sich selbst am Kreuz? Nein, nicht für sich, für uns, für alle. Bringen wir Werke für uns, dass wir gerettet werden? Nein, nicht für uns, für andere. Dass wir an Christi statt bitten, lasst euch versöhnen mit Gott, das nennt Paulus, wirket aus eure Rettung. Dass wir zur Auswahl gehören dürfen, stellt uns in die Verantwortung, Segen für andere zu werden. Dass wir zur Auswahl gehören dürfen, stellt uns in die Verantwortung, gehorsam zu sein. Dass wir zur Auswahl gehören dürfen, stellt uns in die Verantwortung, uns als Werkzeuge Gottes verwenden zu lassen. Es ist also nicht so, dass wir hier einfach zusammenkommen, hören uns mal was an, gehen wieder nach Hause und dann ändert sich nichts. Wer das hört, wer sein Wort liest, steht damit in Verantwortung. Es kann keiner sagen, habe ich nicht gewusst. Es ist also auch eine Verantwortung, hierher zu kommen, damit Gott durch uns wirkt. 2. Korinther 1, Vers 20, denn alle Verheißungen Gottes sind ja in ihm. Darum ist auch das Amen durch ihn zur Verherrlichung Gottes durch unseren Dienst. 2. Korinther 2, 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumph in Christus einherführt und durch uns den Duft seiner Erkenntnis an jedem Ort offenbar macht. 2. Korinther 5, 20, daher sind wir Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns zuspräche. Wir flehen für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Stellt euch diese hohe Berufung vor. Gott erreicht sein Ziel der Versöhnung, alles in allen zu werden. Nicht nur mit uns, sondern durch uns. Lasst uns dabei bedenken. Versöhnung bedeutet von oben herab geordnet und zurechtgebracht. Das Versöhnungswerk ist bereits gewirkt. Das Werk ist schon bereitet. Wir haben es dieser Tage vom Licht gehört. Das Licht ist da. Es ist ja hell. Dunkel ist es nur da, wo das Licht ausgesperrt ist. Guckt mal, die Arche kennt jeder. In der Arche gab es nur ein Fenster. Eine Lichtöffnung sollst du der Arche machen. Nur ein Fenster. Das ging nach oben. Blick nach oben. Hilft uns hier ganz praktisch in unserem Leben, wie in der Arche, wenn man nur nach oben gucken kann, was war da ringsherum? Da war Toben, da war Flut, da waren Tote. Guckt euch das nicht an, sagt Gott diesen Menschen in der Arche, sondern guckt mich an. Ich mache euch nur ein Fenster, eine Lichtöffnung nach oben. Für uns gilt es auch. Blick nach oben, auf Gott und seinen Christus, nicht auf das Toben um uns herum in unserem Alter, auf den Untergang, den Zerfall, die notvollen Umstände, die ja zweifelsohne real sind. Es gilt auch für unsere Aufgabe. Die Versöhnung ist bereits geschehen, aber Gott hat uns den Dienst, die Aufgabe, das Werk der Versöhnung übertragen, Werke, die er zuvor bereitet hat, dass wir den Dienst der Versöhnung praktizieren und da, wo es dunkel ist, weil das Licht ausgesperrt wurde, Lichtöffnungen zu schaffen. Hatten wir nicht eben den Abraham und immer gesagt, einmal mit, einmal ohne H? Ja. H ist im hebräischen Alephbet das He. Und was bedeutet He? Fenster, Lichtöffnung. Damit Abraham zum Vater der Menge werden kann, braucht er den Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi, um es mit dem Vers aus 2. Korinther zu sagen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, indem wir Lichtöffnungen schaffen, an Lichtöffnungen arbeiten, bei denen, die verloren sind. Wer verloren ist, ist ja nicht weg, ist ja nicht verschwunden oder aufgelöst. Wer verloren ist, ist einfach nur nicht an dem Platz, wo er hingehört. Wenn ich meinen Schlüssel verliere, der ist nicht diffundiert, der ist nur an der Stelle, wo ich nicht weiß, wo er ist. Wer verloren ist, tappt im Dunkeln. Das wird er nicht verloren gehen. Braucht eine Lichterfahrung. Alles, was wir von nun an wirken dürfen, arbeiten dürfen, tun dürfen, sagen dürfen, zielt nicht auf uns, sondern dient seiner Verherrlichung und dem Segen und der Rettung aller anderen. Die, die nicht erwählt sind, sondern durch den Dienst der Erwählten Rettung finden sollen, dürfen und werden. Deshalb sind die guten Werke so wichtig, dass wir in ihnen wandeln. Doch zuvor, bevor es an die Rettung des ganzen Alls geht, steht noch was anderes im Fokus. Was ist das? Ja, wenn durch die herausgerufene Gemeinde, die ja sein Leib ist und zu der wir gehören dürfen, wenn also Gott durch diese herausgerufene Gemeinde die vielen anderen bitten lässt, lasst euch versöhnen mit Gott, und wir an der Versöhnung des Alls mitarbeiten dürfen, dann steht dem zuvor, dass dieser Leib auferbaut wird zum vollen Wuchs des Mannes. Die Auferbauung des Leibes des Christus, die Zubereitung des Christusleibes in dieser Weltzeit, in diesem Äon, das ist jetzt dran. Römer 15, Vers 2, ein jeder von uns suche, dem Nächsten zu gefallen, ihm zum Guten, zu seiner Auferbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst zu Gefallen gelegt. 1. Korinther 14, Vers 12. So suchet, dass ihr zur Auferbauung der herausgerufenen Gemeinde überfließt. An dem Acker muss gearbeitet werden, damit Frucht entsteht. Deshalb bleibt ein Leben im Glauben nicht leer, sondern sind die Werke im Glauben so wichtig. Mühe der Liebe und Arbeit im Glauben zur Auferbauung und Zubereitung des Christusleibes, damit dieser zubereitet wird für das hohe Ziel der Versöhnung des Alls. Dieses hohe Ziel, diese hohe Verantwortung lehrt uns Furcht und Zittern. Eben, damit ihm alles dient. Eben, damit seine Absicht für ihn vollbracht und vollendet wird. Das ist kein Automatismus, kein Knopfdruck und schon ist alles erledigt. Nee, das muss wachsen, das muss reifen und das muss schließlich Frucht bringen. Nur so ist es echt, wenn gewachsene Frucht entsteht. Und da machen wir morgen weiter. Amen.